Fußball Insight, der Podcast.
Fußball Insight, unser gemeinsamer Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet, geht in eine neue Runde. Also das, was Borussia Dortmund in der Champions League leider nicht geschafft hat. Unter anderem darüber wollen wir natürlich sprechen. Wir, das sind in diesem Fall Funke Sportchef Peter Müller.
Hallo.
Und Funke-Reporter Thomas Tatemann.
Hallo.
Ja, und ich bin Timo Düngen. Und wir starten jetzt aber natürlich nicht mit dem Aus von Borussia Dortmund in der Champions League, sondern wollen anfangen mit dem großen Rivalen, mit Schalke 04. Sportvorstand in dieser Woche neu vorgestellt, Jochen Schneider. Peter, welchen Eindruck hat er auf dich gemacht?
Einen guten, ganz ohne Frage. Der Mann wirkt sehr fokussiert, sehr konzentriert. Ich habe mich erkundigt bei Menschen aus dem Stuttgarter, aus der Stuttgarter Region, die lange mit ihm zusammengearbeitet haben. Er wird dort deckungsgleich von denen beschrieben als jemand, der sehr zuverlässig ist, der ein gutes Netzwerk hat, der sehr kompetent ist, allerdings auch zurückhaltend. Und deshalb hat es mich dann auch nicht gewundert, dass gestern verkündet wurde, dass er als in seinem Amt als Sportvorstand das Ressort Kommunikation an Alexander Jobst, den Marketingvorstand von Schalke 04, abgegeben hat. Das ist wohl nicht so richtig sein Ding und erklärt auch, warum er in vielen Jahren sehr erfolgreich im Hintergrund Strippen ziehen konnte, ohne so richtig in Reihe 1 aufzufallen.
Jetzt wäre er in Reihe 1, vorderster Reihe. Meinst du, das kriegt er ja wirklich hin, weil er ein Fachmann ist? Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren.
Also ich kenne ihn zu wenig, aber er bringt zumindest den Ehrgeiz mit. Clemens Tönnies hat ihn ja klipp und klar gefragt, willst du zu uns kommen? Und er hat sofort Ja gesagt. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, dass sich nicht einer 5 Tage Bedenkzeit geben lässt, sondern direkt sagt, ich mache das, ich will das, ich packe das jetzt. Und ich meine, er kommt von RB Leipzig, ein sehr strukturierter Verein, in dem so ein Mann natürlich top arbeiten kann. Und er geht aber nach Schalke. Er weiß natürlich, was er sich da antut. Er geht in den Trubel, er geht in die Unruhe, er geht in die Schwierigkeiten. All das riskiert er, weil er jetzt erster Mann sein will. Also will er was in seinem Leben verändern, will sich nach vorne, will nach vorne preschen. Und jemand, der diese Eigenschaften mitbringt, ist erstmal gut für Schalke, weil Schalke braucht jetzt Bewegung und zwar positiv.
Du hast jetzt gesagt, er weiß, worauf er sich einstellt bei Schalke. Du hast aber auch vor 2 Wochen gesagt, das behauptet jeder.
Ja, stimmt.
Thomas, du kriegst das ja immer wirklich auch mit auf Schalke, diesen ganzen Trubel. Meinst du, er ist sich wirklich dessen bewusst? Ich meine, Leipzig konnte er wirklich mehr oder weniger machen, was er wollte. Wurde ein bisschen angefeindet, klar, weil RB Leipzig nicht so beliebt ist. Aber ansonsten konnte er in Ruhe arbeiten.
Ja, ist bei Schalke schon anders, wie Peter gerade richtig sagt. Und ich glaube, als er gestern da mal in die Runde geguckt hat, in dem Presseraum, wo dann 60 Journalisten waren und zig Kamerateams, da hat er schon so gemerkt, was da auf ihn zukommt und was da auf ihn einprasselt. Und das war nur ein Vorgeschmack von dem, was so in Zukunft noch passiert. Das war auch für Christian Heidel anders. Als der aus dem kleinen Mainz kam, da waren 5 Lokaljournalisten und da ging das alles noch per Handschlag und mal eben, weißt du, so mit einem kurzen Anruf. Und bei Schalke war das halt eine riesen, riesen Nummer. Das wird auch für Jochen Schneider so sein.
Ja, man konnte gestern auch schon sehen, dass er ja, dass es für ihn sehr ungewohnt war, und wenn man diesen Menschen dann beobachtet, wie verhält der sich? Da kommt also Clemens Tönnies rein, setzt sich hin und sagt erstmal Mahlzeit, Damen und Herren. Ja, also so seine kernige Art, so kennt man Clemens Tönnies, ein Mensch, der die Öffentlichkeit nicht scheut und auch sehr selbstbewusst auftritt. Und im gleichen Moment, als Clemens Tönnies das Wort ergriff, schaute Jochen Schneider nach unten. Also das ist ja auch dann, sagen wir mal, Körpersprache. Also man sah dann irgendwie, dass ihm das Ganze nicht so richtig behagte. Dann kamen die Sätze, die er sich vorgenommen hatte, also zu sagen, er freut sich jetzt Teil der Schalker Vereinsfamilie zu sein. Ist ja auch logisch, muss man auch. Ich glaube, seine Stärken liegen in der Tat im Fachlichen und damit wird Schalke 04 schon geholfen sein, wenn sich das dann so auch tatsächlich erweist.
Eine Aussage, die er dann aber gestern getroffen hat, die schon ein bisschen verwundert hat, war natürlich, dass er gesagt hat, er hat das Gefühl, die Mannschaft ist intakt. Genau den Eindruck hat man ja von außen nicht. Da ist immer oft von Grüppchenbildung auch die Rede.
Er hat wörtlich gesagt, es sind gute Jungs und er hat ein Miteinander entdeckt. Er sagt das und weiß intern mehr. Er wird sich sehr genau erkundigt haben, dass es da Grüppchenbildung gibt. Er wird genau wissen, dass es da auch Intrigen gibt. Er wird genau wissen, dass es Spieler gibt, die dem Trainer nicht mehr gefolgt sind in letzter Zeit. Und er wird jetzt für Freitag versuchen, alles zusammenzuhalten, was zusammenzuhalten ist. Denn es geht ihm als allererstes mal um das Spiel in Bremen, wo Schalke nicht wieder untergehen darf. Im Gegenteil, wo Schalke eigentlich gewinnen muss. Und ich glaube, nur deshalb, er hat es ja auch erklärt, also er hat ja hinterher gesagt, es bringt nichts, mit Fingern auf Spieler zu zeigen und zu sagen, du bist jetzt schuld. Ich glaube, er will alles versuchen, dass die Spieler am Freitag sich nochmal für Schalke 04 zerreißen, hat aber auch gleichzeitig gesagt, dass der Trainer freie Hand hat bei der Personalwahl. Das bedeutet, dass am Freitag natürlich der ein oder andere faule Apfel aus dem Korb aussortiert wird.
Das wäre aus eurer Einschätzung?
Also ich schätze, es ist Marc Uth, der schon seit längerem als ich AG auftritt. Ne, auch nach Spielen, die Schalke gut gestaltet, das waren jetzt nicht viele. Da stellt er sich nochmal ein bisschen heraus und sagt, ich war aber gut heute. Das ist dieser Teamgedanke, der geht mir bei ihm so ein bisschen abhanden. Dazu hat man halt Armin Harit, das ist nach wie vor ein Problemfall. Seit dem letzten Sommer, seit er diesen schlimmen Unfall hatte, da ist er nicht mehr auf Kurs gekommen. Und der macht halt sein eigenes Ding und sollte eigentlich in der Winterpause abgegeben werden. Da gab es aber keinen Abnehmer und deswegen hat man diesen Problemfall in Anführungsstrichen immer noch da. Und Hamza Mendil ist halt einer, der auch dazu tendiert, ist auch noch ein sehr, sehr junger Spieler, der aber auch Harit Kumpel ist, ne, und der auch schwer zu handeln ist. So, und das sind so die Kandidaten.
Ich glaube, da kommen noch einige dazu. Ich glaube, dass Sebastian Rudi, der am letzten Samstag schon keine Rolle mehr gespielt hat, auch am Freitag keine mehr spielen wird. Das ist genau der Spieler, den man im Abstiegskampf nicht gebrauchen kann. Und für meine Begriffe mehren sich auch die Anzeichen dafür, dass Salif Sané, der Stammspieler in der Abwehr, auch mal eine Denkpause bekommen wird.
Womit man dann natürlich schon wieder ja auch ein gewisses Problem hätte, personell. Dann Naldo hat man abgegeben. Klar, man hat Bruma in der Winterpause geholt, aber dann wird es ja schon eng hinten, ob mit einer doppelten Innenverteidigung oder mit Dreierkette. Wen will Tedesco denn da hinstellen?
Du kannst ja mit einer Viererkette spielen und Bruma und Nastasic in die Innenverteidigung packen. Das ist schon möglich. Ich weiß nicht, ob er es tun wird, aber das ist schon möglich.
Caligiuri rechts und Schipka links. Dann
ganz genau, aber, dann steht eine Viererkette.
Aber Bruma ja jetzt bislang auch noch nicht so den Sicherheitsfaktor gebracht hat, wie man sich das vielleicht erhofft hat.
Richtig, aber vielleicht hängt er sich noch mehr rein als ein Salif Sané das tut.
Ja.
Also, der Gute unter den Schlechten,
den,
oder?
Den sehe ich eher nur lamentieren. Also in einer Tour wird reklamiert und lamentiert, aber es wird halt wenig das gemacht, was er eigentlich können müsste.
Also bei den Düsseldorfer Gegentoren in der zweiten Halbzeit, wenn man da das Brennglas einmal auf Salif Sané gerichtet hat, dann hat man gesehen, die Haltung dieses Spielers, dieses ich will den Ball haben, ich will mit allerletzter Konsequenz verteidigen, hat alles nicht stattgefunden. Und das ist schon erschreckend. Also das ist schon einer von denen ich vorwerfe, dass sie da jetzt ganz klar auch erkennbar den Trainer im Stich gelassen haben.
Zumal wir da auch über einen reden, der WM-Teilnehmer ist mit Senegal und das ist kein 18-Jähriger, dem man noch zugestehen muss, wie zum Beispiel so ein Weston McKennie oder ein Rabih Matondo, der mal einen Fehler machen darf. Beim Sané, da muss das funktionieren, der ist 28.
Das ist ein gestandener Spieler, deswegen hat man ihn ja eigentlich geholt. Peter, du hast jetzt auch gesagt, bei ihm hatte man das Gefühl, er hat sich nicht hinter den Trainer gestellt, Salif Sané. So, generell hatte man ja das Gefühl, dass die Mannschaft Tedesco wirklich gegen Düsseldorf im Stich gelassen hat. Er hat ja auch gesagt, die Mannschaft hatte eigentlich auch andere Anweisungen, als sie dann hinterher gespielt hat. Warum sollte das jetzt in Bremen anders sein? Weil Tedesco nochmal diese eine Chance bekommt, weil die Spieler jetzt gesehen haben, okay, der neue Sportvorstand gibt ihm tatsächlich auch nochmal die Chance.
Warum das anders sein soll, erkenne ich im Moment noch nicht. Man kann vielleicht darauf hoffen, dass Tedesco eine Mischung findet mit Leuten wie Weston McKennie, mit Ahmed Kutucu, Jungs, die total heiß sind, die darauf brennen, für Schalke zu spielen. Ob das dann reicht, um so ein schweres Auswärtsspiel in Bremen zu gewinnen, da muss ganz viel zusammenkommen. Da muss dann ein Torwart einen Top-Tag haben, da darf dann auch nicht jeder zweite Ball im Mittelfeld verloren gehen. Alles das muss zusammenkommen. Du musst die Zweikämpfe gewinnen, alles das. Aber so richtig sehe ich im Moment nicht den Hoffnungsschimmer, den sehe ich gar nicht. Ich wäre eher skeptisch vor dem Spiel in Bremen, sage aber, meine Güte, es ist nur ein Spiel und in einem Spiel kannst du das auch schaffen. Die Frage ist nur, Entschuldigung, das ist ein Begriff, der inzwischen ja rumwabert und ich will jetzt auch nicht, dass es eine Phrase wird, aber die ganze Wahrheit ist, es ist doch ein Sauhaufen. Ich frage mich, wie dieser Sauhaufen am Freitagabend das schaffen will. Also Tedesco wird bei der Personalwahl wirklich sehr, sehr genau darauf achten müssen, dass er nicht wieder dem einen oder anderen, über den er sich schon in Mainz geärgert hat, dann durch gute Trainingseindrücke doch wieder eine Chance gibt. Also da wird er wirklich darauf achten müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er es nochmal tut.
Vor allen Dingen, wenn du überlegst, er hat die eine Hälfte der Mannschaft circa verloren, die andere Hälfte, das ist jetzt die, auf die er setzt. So, und wenn von den Spielern noch jemand ausfällt, dann musst du ja zwangsläufig welche reinschmeißen,
richtig,
die du eigentlich gar nicht mehr haben willst. Also das ist für ihn eine verdammt knifflige Situation.
Ja, so breit ist der Kader dann auch nicht, vor allen Dingen nicht mit Top-Leuten. Das Erschreckende ist ja, dass du Leute geholt hast, die ja an Gesicht Top-Leute sein sollen. Das ist ja eben Uth, das ist eben Rudi. Solche Spieler hast du ja geholt, weil du sagst, dass damit soll Schalke einen Schritt weiterkommen. Ja, dass du jetzt mit denen in den Keller geraten bist und dann noch sagen musst, mit denen kann ich jetzt gerade im Abstiegskampf nichts anfangen. Das ist dramatisch.
Ja, absolut.
Die Situation ist jetzt wirklich schon fast dramatisch. Ich meine, der Relegationsplatz ist nicht mehr so weit weg. Man hat die ganze Zeit immer auch so das Gefühl gehabt, so, auch die Schalke haben sich gedacht, ach, da unten rein rutschen wir nicht. Die drei Mannschaften da unten plus Augsburg, die holen eh keine Punkte. Jetzt fängt Stuttgart plötzlich an und jetzt sind es dann eben nur noch, ich glaube, 4 Punkte auf den Relegationsplatz. Habt ihr das Gefühl, Schalke hat das jetzt tatsächlich dann doch begriffen, wie ernst die Situation ist, Thomas?
Das wird man jetzt in Bremen sehen, wenn sie da wieder 4 Stück kriegen, dann muss ich die Frage verneinen. Dann haben sie es nicht begriffen. Wenn sie aber da jetzt mit einer wirklich engagierten Leistung knapp verlieren, dann muss man sagen, das ist vielleicht nochmal ein Schritt, der klappen kann, wo sie sich nochmal zusammenraufen. Ob es dann mit Tedesco weitergeht, ist die andere Frage.
Die Frage hätte ich dir jetzt nämlich gestellt.
Aber es gibt ja Beispiele aus der Vergangenheit, unter anderem HSV, FC Köln, die auch der Meinung waren, das funktioniert schon irgendwie und am Ende spielen sie dann gegen Sandhausen und Ingolstadt. Also die Gefahr ist sehr, sehr groß, weil Schalke auch eine Mannschaft hat, die nicht auf Abstiegskampf ausgerichtet ist. Weil dafür haben die Typen nicht. Die haben eigentlich die Typen für eine Mannschaft, in der es gut läuft, dass es dann ordentlich über die Bühne geht. Aber es läuft ja nicht gut seit dem ersten Spieltag.
Vor allen Dingen, wenn es dann jetzt auch wieder die, wie Peter gesagt hat, die jungen Leute, wie so ein Coutinho, wie ein Weston McKennie. Und gerade bei Coutinho hatte ich jetzt auch gegen Düsseldorf das Gefühl, der konnte einem nur leid tun. Der wurde reingeworfen in der Situation, mit der er noch nicht so wirklich fertig geworden ist.
Ja, ist doch kein Wunder. Der Junge ist ein U19-Spieler, der müsste eigentlich auch weiter in der U19 spielen. Der spielt nur in der Bundesliga, weil sich bei Schalke eine ganze Menge Stürmer A verletzt haben und B als schlecht erweisen, formschwach erweisen. Deshalb spielt der und weil der natürlich, sagen wir mal, mit seiner ganzen Art etwas unbelasteter daherkommt. Aber ich fürchte, genau das geht jetzt gerade auch verschwunden, weil der nimmt auch die ganze Last mit. Und das ist ein Schalker Junge, dem tut das sicherlich weh, dass sein Verein, bei dem er sich eine Perspektive erhofft, dass sein Verein jetzt da gerade den Bach untergeht. Und das bleibt so an so einem erst recht nicht hängen. Trotzdem musst du als Trainer natürlich hoffen, dass der mit seiner ganzen Art sich nochmal richtig reinhaut und dass das vielleicht reicht.
Dazu macht er gerade sein Abitur jetzt. Also er ist jetzt richtig im Prüfungsstress bis April. Das kommt natürlich bei ihm noch erschwerend hinzu. Der hat jetzt wirklich große Sorgen im sportlichen Bereich, obwohl er ja helfen will, obwohl er unbekümmert sein will. Und dann hat er aber auch noch diese schulische Geschichte vor der Brust und die ist auch nicht unwichtig. Also das ist für ihn wirklich ein ganz schmaler Grat im Moment.
Ich glaube ja, dass Leute, die das hinkriegen, Leon Goretzka war ja auch so einer, dass der also sein Abi gebaut hat, während er schon für Schalke Champions League gespielt hat in dem ersten Jahr, dass die ganz Großen werden können, wenn die das so fokussiert hinkriegen, also sagen wir mal, ihr Leben zu ordnen, dann ist es auch schon mehr als Fußball. Und das glaube ich, wenn ihm das gelingt, dann steht ihm Großes bevor. Aber er ist gleich am Anfang seiner Profikarriere im Grunde in einer unfassbar schwierigen Situation, weil er in einer Mannschaft spielt, die im Moment keine Mannschaft ist.
Jetzt malen wir mal den Schalker Teufel an die Wand. Das Spiel geht halt so verloren wie das Spiel gegen Düsseldorf. Dann ist die Zukunft von Tedesco ja wahrscheinlich nicht mehr auf Schalke. Wer könnte denn der Nachfolger sein? Ist das dann eine reine Übergangslösung, dass man sagt, komm, Seppo Eichkorn ist eh schon da, der übernimmt und zur neuen Saison holt man neu? Oder habt ihr euch noch überhaupt keine Gedanken gemacht, wer da Nachfolgekandidat sein könnte?
Wir können uns Gedanken machen, wie wir wollen. Entscheidend ist jetzt, welche Gedanken hat Jochen Schneider sich gemacht. Der lässt sich natürlich jetzt nicht in die Karten gucken. Wäre auch schön blöd, wenn er es täte. Der wird einen Plan B haben, da bin ich mir ganz sicher. Ich kann mir auch vorstellen, dass auch da der Schalker Aufsichtsrat noch mal ein bisschen mitredet. Der Clemens Zönnisch hat auch seine Vorstellung. Im Aufsichtsrat sitzt Hüb Stevens, ein absoluter Fachmann, der den Clemens Zönnisch berät. Auch der wird mitreden. Jochen Schneider kennt Stevens aus gemeinsamen Stuttgarter Zeiten. Der wird also auch sich dessen Rat holen. Man wird zu einer Lösung kommen. Im Club gibt es ja auch noch den Mike Büskens, der beim DFB Co-Trainer einer U-Mannschaft ist. Und ja, so einer kann das auch machen. Ich glaube ja, wenn es in Bremen so wieder so ein Untergangsszenario gibt, dann ist es fast egal, wen du da hinstellst. Dann muss es eine Trennung geben, weil man ein Signal setzen muss. Der nächste tut mir allerdings dann auch leid, denn die Mannschaft ändert sich ja nicht.
Ja, du musst mit dem Scherbenhaufen.
Du musst mit dem Scherbenhaufen, aber der nächste tut mir auch leid. Du kannst Schalke 04 guten Gewissens eigentlich erst im Sommer wieder übernehmen.
Richtig.
Wer das jetzt macht, der würde dann ein Himmelfahrtskommando übernehmen. So gesehen kann man Domenico Tedesco und Schalke 04 nur wünschen, dass es am Freitag in Bremen gut geht.
Ja.
Nicht gut gegangen ist es auch für Borussia Dortmund in der Champions League. Dabei eigentlich eine richtig starke erste Halbzeit gespielt. Nur das Tor nicht gemacht. Dann plötzlich der Gegenzug in der zweiten Halbzeit. Kane macht das Tor. Ist das auch ein Zeichen davon, dass Dortmund einfach noch nicht so weit ist, wie sie vielleicht gerne wären, weil es noch wirklich auch eine sehr, sehr junge Mannschaft ist, die daran jetzt vielleicht sogar ein bisschen reifen kann?
Ja, an dem Gegentor hast du es dann gesehen, dass die in der Phase, also wenn sie haben die ganze erste Halbzeit gedrückt, sie hatten ihre Chancen und sie haben auch ordentlich gespielt. Das ist ja so, wenn du da mal das eine machst, dann kannst du ja hoffen, dass du in der zweiten Halbzeit doch nochmal zustichst. Aber du konntest dann natürlich sehen an der Art, wie das Gegentor fällt, wie abgebrüht so ein Kane dann ist. Ja, der guckt den Bürki sogar noch aus, ja, in einer Situation, der wackelt den Abwehrspieler weg. Und das ist dann doch eine Qualität, die in der Mannschaft von Borussia Dortmund eigentlich nur Marco Reus hat. Und der kommt gerade erst aus einer Verletzungsphase und ist auch dann, sagen wir mal, nicht in seiner absoluten Topform. Wobei, jetzt nochmal, machen die Dortmunder in der ersten Halbzeit mal ein Tor. Dann sieht das schon anders aus, dann gehst du da anders raus. Aber du hast schon 45 Minuten dir einen Wolf gelaufen und hast dann diesen Loris noch, der sich einen nach dem anderen wegschnappt und der irgendwie Magnete an Handschuhen hat. Und dann machst du natürlich irgendwann, fängst du an zu denken und dann ist es auch schon vorbei. Als das Tor fiel, war klar, das Ding ist gelaufen. Ja. So gesehen hat sich Borussia Dortmund sogar noch achtbar geschlagen, denn es gibt Mannschaften, die nach so einem 0:1 zusammenbrechen und dann so richtig zu Hause vermöbelt werden. Das ist nicht passiert. Nee, kennen wir eigentlich gar nicht, ne? Hast du recht. Also, ja, das ist nicht passiert. Insofern, ja, abhaken. Borussia Dortmund ist nicht am Dienstagabend aus der Champions League ausgeschieden, sondern zwei Wochen vorher in London.
Kann Tottenham generell überhaupt ein Vorbild für Dortmund sein? Ich meine, das ist auch noch eine relativ junge Mannschaft, die jetzt aber so schon in dieser Form länger zusammenspielt, also gewachsen ist. Klar, in der Liga läuft es für Tottenham jetzt nicht so, aber jetzt in der Champions League souverän gegen Dortmund weitergekommen.
Habe ich eine andere Meinung, lässt sich nicht vergleichen. Ich glaube, Tottenham spielt in England und die sind unter den Ersten. Das heißt, also das ist so eine Truppe, die seit Jahren auch schon da oben die ganz Großen aufgemischt hat. Und da werden andere Gelder gezahlt. Und so ein Son, der geht ja nach England, der geht nach Tottenham, der geht eben nicht nach Dortmund. Und die haben einen nach dem anderen dazu gehabt, zugeholt, wo man sagt, ja, das ist einfach, da ist nochmal eine Liga drüber in England. Ja, ob das jetzt Tottenham ein Beispiel für Dortmund sein kann, weiß ich nicht.
Und wenn man mal überlegt, da werden Wochengehälter gezahlt.
Ne? Ja, natürlich, die weit drüber sind.
Da kommst du im Leben nicht dran, selbst wenn du Bayern München bist. Das ist schon ganz, ganz schwer, so einen Spieler dann zu holen.
Trotzdem wäre es für Borussia Dortmund ja nicht unmöglich gewesen, Tottenham aus der Champions League zu schießen. Das wäre jetzt also schon noch drin gewesen, wenn du das Hinspiel nicht so blöde versemmelt hättest als BVB. Und deshalb glaube ich, der BVB ist nach wie vor auf einem guten Weg. Da bin ich nach wie vor der Meinung, da bleibe ich auch bei, dass die jetzt... dass deren Schwächephase jetzt zu lang dauert und dass die Bayern wieder da sind und dass sie wieder wach sind. Ja, das hat in Dortmund ja niemand behauptet, dass Borussia Dortmund deutscher Meister wird. Das haben die selber gewusst, dass sie keine komplett stabile Mannschaft haben. Aber wenn man sieht, wo Borussia Dortmund herkam und was die vorher für zwei Jahre hatten, dann muss ich sagen, ist doch Borussia Dortmund ist doch wieder auf dem besten Wege. Auch selbst wenn sie in diesem Jahr nicht deutscher Meister werden, das wäre super ärgerlich für sie. Aber doch nur aufgrund des Verlaufes, weil du mal 9 Punkte Vorsprung hattest. Ansonsten muss man doch sagen, Borussia Dortmund ist wieder da.
Jetzt hatten beide Mannschaften ihre Schwächephase. Bayern hatten sie im Herbst mit vielen Wochen, wo alle gesagt haben, was ist denn jetzt los?
Ja.
Und jetzt hat sie Dortmund halt im Frühjahr.
So, für die Bundesliga kann es doch nichts Besseres geben. Jetzt sieht es nach einem richtigen Kopf an Kopf
aus. Was wir uns immer gewünscht haben.
Wunderbar. Jetzt darf natürlich Borussia Dortmund... Also die hatten jetzt bitte, die hatten ihre Ausrutscher Nürnberg und Augsburg, noch mehr darf nicht. Ja? Also Stuttgart oder so, da darf man jetzt nicht unbedingt noch ein Pünktchen lassen. Also bitte, der Normalfall ist, dass es jetzt auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hinausläuft und insgesamt bleibe ich dabei, dass Borussia Dortmund auf einem guten Weg ist.
Und ihr glaubt, wir haben quasi bis fast zum Ende einen spannenden Meisterschaftskampf?
Ja, glaube ich auch. Ja.